Hallo Stefan.
Hallo lieber Dizi.
Und herzlich willkommen an unsere Zuhörer heute aus dem schönen Rheinland. Wir sind auf Dienstreise unterwegs und nutzen die mobilen Möglichkeiten von Auphonic auf dem iPhone, um heute die vierte Folge unseres Podcasts zu produzieren. Und wir haben einen neuen Namen, Stefan.
Ja, dieser Name, der lautet Coffee Clash. Nochmal zum Mitschreiben, Coffee Clash. Und jetzt werden alle Folgen unter diesem Namen produziert. Wir haben einfach nochmal geschaut nach den drei Folgen. Tabas stand ja für Talking About Books and Such. Und
man hat es immer verwechselt mit etwas zu essen und dann haben wir herausgefunden, dass es sich um eine iranische Stadt handelt. Das hat uns nicht mehr gefallen und wir müssen uns ja um keine Zielgruppe bemühen.
Genau.
Wir sind ja selbst finanziert, von daher jetzt der neue Name Coffee Clash im neuen Design.
Ja.
Von daher, wie immer, Themen ganz kunterbunt gemischt. Auch heute kein Interviewgast, aber wir haben Großes geplant. Und was haben wir dann als erstes für ein Thema?
Also als erstes Thema ist, wir wollen euch natürlich auch daran teilhaben lassen. Wir sitzen hier in einem schönen, schicken Restaurant. Ihr hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrundgeräusch. Dieser Podcast entsteht jetzt nach einem wunderschönen Zwei-Gänge-Menü. Ja, Drei-Gänge-Menü mit Küchengruß. Also jetzt Küchengruß, um das mal kurz darzustellen, gab es heute einen leckeren Wacholderschinken auf Selleriesalat. Der war wirklich, wirklich lecker, sehr schmackhaft, sehr würzig und schön ausgewogen, ne, dieser Selleriesalat, Wacholderschinken.
Danach hatten wir einen Käseteller mit Feigensenf.
Und haben uns natürlich getreu der Käseuhr auch diesem ganzen Thema da auch genähert und war sehr, sehr lecker. Und als Hauptgang gab es heute eine Beluga-Linsensuppe mit Mettwurst.
Ja, also typisch rheinisch. Die Karnevalssaison zum Glück vorbei. Man kann sich also wieder normalen Delikatessen widmen. Und das haben wir heute getan. Und als Nachtisch gibt es natürlich ganz landestypisch ein lecker Kölsch, wie man so schön sagt. Von daher unser Feierabendbier nach einem langen Tag. Von daher werden wir den Podcast auch heute entsprechend kurz halten.
Ja, genau.
Genau. Was haben wir weiter an Themen?
Oh, ganz präsent. Wir haben uns das letzte Wochenende und auch das Wochenende teilweise davor um die Ohren geschlagen. Denn ein Bootsführerschein ohne die Angstberechtigung auch überhaupt gar
nicht. Das ist also so, dass wir einen kurzgefassten Kurs gemacht haben, nicht den über 10 Wochen, sondern wir haben uns jeweils von 9 bis 18 Uhr 3 Tage lang in einem Fahrschulraum eingeschlossen und haben uns 2.500 PowerPoint-Slides angeschaut. Wir werden jetzt noch im Internet ein paar Prüfungsfragen beantworten und dann, denke ich, irgendwann März, April geht es dann zur Prüfung. Witzigerweise sind diese Fahrschulen tatsächlich auf Angelkurse spezialisiert. Die Prüfungen selbst werden dann auch bei der DEKRA abgenommen.
Ja, das ist natürlich, muss ja alles in Deutschland seine Ordnung haben. Und mir wurde so ein bisschen die Erwartung genommen. Ich dachte, wenn ich da jetzt diesen Kurs besuche, dann bin ich einigermaßen vorbereitet fürs Angeln. Das ist aber tatsächlich so. Also man ist eigentlich nur erlaubt quasi, überhaupt das Fischen in deutschen Gewässern durchführen zu können.
Ja, das ist also wie der Führerschein auch beim Autofahren.
Genau.
Der vermittelt einem ja auch noch keinen Eindruck, wie das eigentliche Fahren vonstatten geht. Ich denke, hier werden wir noch einen Sportsfreund brauchen, der uns nochmal genau die Knoten zeigt.
Sportfreunde-Cast, genau.
Wie man strategisch auf die leckeren Fische angelt.
Genau.
Ich habe mir da schon alle Illusionen nehmen lassen. Die großen Fische, die man dort in den Lehrvideos sieht, sind also doch eher die Ausnahme. Es geht also doch eher um die kleinen.
Genau, aber wer jetzt auch mit dem Gedanken spielt, vielleicht unter den Zuhörern auch mal einen Angelkurs oder einen Angelschein machen zu wollen, was findet statt in so einem Angelkurs? Also da wären so Themen wie Gesetzeskunde, speziell für die Fischerei. Dann gibt es die Gewässerkunde, dann gibt es die allgemeine Fischkunde, dann gibt es die spezielle Fischkunde. Da mache ich mal ein Ausrufezeichen an, das ist so das Hardcore-Thema. Also da geht es darum, wie früher in der Schule, ganz straight Fische, Fischarten, was machen diese Fische aus? Ist ja eigentlich ein ganz spannendes Thema, aber es ist wirklich fies. Bestimmte Fische sehen einfach gleich aus und unterscheiden sich im
marginalen Unterschied.
Der hat so kleine Unterschiede, genau.
Genau, es ist, also ein kleiner Versatz der Rückenflosse.
Aber nichtsdestotrotz, das Thema ist doch durchaus sehr, sehr interessant, auch wenn man wirklich nur so diese Basics damit bekommt.
Und von daher denke ich, ist es dann insbesondere, wenn man mal im Hinblick auf kleine Sommerurlaube, wo man dann natürlich die ganze Zeit vielleicht auch mal den ein oder anderen Nachmittag, Vormittag auch an dem See verbringen kann, einfach mal sich nett unterhalten kann. Vielleicht gibt es auch der eine oder andere kapitale Fang.
Ja, und wie gesagt, dann der zweite Teil in diesem Jahr ist ja dann noch Zielbootsführerschein und dann natürlich die Kombination.
Ja.
Schön die Füße hoch, die Angelrute in die Reling gesteckt und dann Schiff ahoi.
Der Triathlon des neuen Nerdmannes, Mountainbike, Crossgolf, Angeln. Und ich denke, wir werden das noch in Angriff nehmen.
Aber ich glaube, ganz kurz, einen Punkt will ich noch sagen. Ich glaube, Angeln ist schon auch so ein Nerdsport. Ne? Ich habe da so die Analogie. Der Andreas Burg hat ja aus dem Bierbrauen auch so einen kleinen Nerdsport gemacht. Ne? So. Und ich glaube, Angeln hat auch durchaus das Potenzial. Welche Route, welche Köderkombination. Man kann da sehr viel tracken beim Angeln, was ja auch gerne gemacht wird.
Ja.
Da müssen wir uns auch noch irgendwie nochmal belesen, was, wie, wo wir da tracken wollen. Also das hat für mich sehr viel Nerdsport-Potenzial und das reizt mich auch so ein bisschen an dem Thema.
Das werden wir natürlich auch befördern. Das heißt, jeder Fang wird entsprechend auch auf Facebook und auf Instagram.
Es wird einen neuen Instagram-Kanal geben.
Ja. Katzen sind out, Fische sind in.
Der gute Lolfisch. Na gut, okay. Ja.
Dann?
Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, weil jetzt die letzten Kurse stehen natürlich an. Bald gibt es die Prüfung und dann werden wir natürlich stolz das Prüfungsergebnis dafür präsentieren.
Ich denke.
Ja, wir wollten es ja heute relativ kurz halten, weil wir noch sehr, sehr platt vorm Essen sind.
Genau.
Auf unserer Liste steht das Thema Wahl-O-Mat.
Genau.
Was hast du denn da?
Ein Thema, was von der letzten Wahl aus Niedersachsen herkommt, ist ja typischerweise vor den Bundes- und Landestagswahlen. Da gibt es ja auf der Wahl-O-Mat-Seite immer die Möglichkeit, mal die eigene Perspektive mit der etablierten Parteien abzugleichen. Es gibt dort ja auch immer wieder Änderungen. Und interessant für mich war vor allem, wie ich seit der Zeit als Student bis heute, ich weiß nicht, habe ich mich verändert oder haben sich doch eventuell sogar die Parteien verändert, hat sich also doch einiges getan, dass meine früheren Favoritenparteien sehr in den Hintergrund gerückt sind. Ich also deutlich weniger konservativ.
Tendenz zu den grauen Panthern.
Waren das noch Zeiten? Nein. Dass man einfach weitaus weniger konservativ ist als jugendlicher Mensch, viel mehr Einsichten wahrscheinlich entwickelt hat und auch einen anderen Blick entwickelt mit zunehmendem Alter auf gesellschaftliche Themen. Dass eben Politik nicht nur Wirtschaftspolitik, nicht nur Arbeitsplatzpolitik ist, sondern dass Gesellschaft eben auch mehr ausmacht.
Politik ist von und für Menschen, das sollte man eigentlich immer
genau.
Noch mal vorhalten und dieses Ziel sollten eigentlich alle anderen Ziele untergeordnet werden. Also sollten diesem Ziel eigentlich Menschenpolitik machen zu können oder eine Gesellschaftspolitik machen zu können, eigentlich zuträglich sein. Aber was das überrascht mich jetzt, dass du sagst, du warst als Jugendlicher eher konservativ, also da gibt es ja eine bestimmte Parteiengruppe, die ja da eher dafür steht, sage ich jetzt mal. Das hätte man ja so erstmal, denke ich mal, nicht erwartet, dass man sagt, ein junger Mensch sagt man ja eher, was weiß ich, so einem linkeren Lager, sage ich mal, so einem liberaleren oder eher einem liberaleren Lager, würde man sich eher zuordnen, was weiß ich, ich sag jetzt mal, die Grünen sind für Legalisierung von Hanf und Gras und solchen Sachen, dass man sich da eigentlich eher da so sieht.
Das sind ja heute eher die Piraten, die sich da.
Ja, heute, aber damals, die Grünen haben das ja auch.
Genau. Aber ich denke, die Grünen haben im Moment das Problem, dass die ökologische Schiene mittlerweile von allen Parteien bedient wird. Also die Themen sind nicht mehr neu, sind nicht mehr innovativ und viele der gesetzten Ziele sind tatsächlich umgesetzt.
Also, was ja durchaus als Erfolg für die Grünen. Das ist ja eigentlich auch, war ja damals die Antrittsrede oder die Intention der Piraten. Ich weiß nicht, die erste Pressekonferenz und die Marina Weißband, weiß ich noch, war dabei, so als Frontfigur. Ganz deutlich ist mir noch in Erinnerung geblieben, die Aussage, es geht nicht darum, Mehrheiten zu gewinnen, es geht nicht darum, irgendwo einzuziehen, es geht darum, einfach die Ideen, die wir haben, in die Köpfe einzupflanzen, gesellschaftsfähig zu machen. Und wenn das andere Parteien für sie tun, auch gerne die CDU, also als Kontrast zu den Piraten, dann haben sie, dann fühlen sie sich, fühlen sie ihr Ziel als erreicht.
Ja.
Und ja, vielleicht kann man das jetzt so ein bisschen auch auf die Grünen so übertragen. Die müssten es jetzt quasi eigentlich nochmal neu erfinden.
Ja, denn erwähnt wurden die Grünen in einer sehr interessanten Rede, und zwar von dem nicht mehr ganz aktuellen Papst. Der hat ja im Bundestag gesprochen und hat also auch philosophisch hergeleitet, vielleicht werden wir das danach auch nochmal posten, die Rede, müsste auf YouTube zu finden sein, dass er eigentlich diese ökologische Bewegung, unabhängig jetzt von der Partei an sich, für eine der wichtigsten der letzten Jahrzehnte hält. Also, dass eigentlich die Natur des Menschen auch sich in der Politik abbilden sollte und da natürlich den Bezug zur Natur, wie auch immer man das jetzt, Papst natürlich eher aus einer religiösen Perspektive, ich denke, es gibt hier aber auch eine ethisch-philosophische Ebene, sich natürlich auch in der Politik wiederfinden sollte und eben, wie gesagt, nicht nur wirtschaftliche, nicht nur arbeitsmarktpolitische Themen hier Platz haben sollten, sondern natürlich auch die Gesellschaft und die Ökologie.
Das halte ich sowieso meiner Meinung nach für einen gelungenen Kunstgriff der Grünen, wenn man sich so die Ursprünge anschaut, mit sie saßen strickend im Parlament und mit Turnschuhen und haben so ein bisschen so das konservative Geschäftsgebaren bewusst gestört. Haben sie es aber dennoch geschafft, aus dieser, ich sag's jetzt mal ganz lapidar, aus dieser Hippie-Bewegung auch eine gesellschaftstragfähige Partei zu schaffen, die sich tatsächlich auch sehr eng an die Kirche auch schließen kann. Also es ist nicht mehr ausgeschlossen, als Sympathisant, sage ich jetzt mal, nicht gleich mal Parteimitglied wollte ich jetzt, oder als Grünwähler. So, Entschuldigung, jetzt habe ich es, Grünwähler. Durchaus auch zu sagen, ich möchte aber dennoch religiöse, spirituelle, also vor allem auch christliche Themen auch gerne so weiterhaben, dass das nicht mehr nach wie vor in der CDU so traditionell gesehen wird, sondern dass auch diese augenscheinlich konservativen Themen auch bei den Grünen auch durchaus beheimatet worden sind. Das finde ich gelungen. Das war so meiner Meinung nach sicherlich nicht gewollt, nicht angestrebt und hielt man sicherlich am Anfang selbst in der Partei selbst bestimmt unvereinbar auch.
Also dass man Säkularisierung nicht darin sieht, Religion auszuschließen, sondern sich bewusst daneben zu stellen. Zuzulassen oder eben nicht zuzulassen, und das Ganze aber ohne Auswirkung auf eine Parteimitgliedschaft oder Wählerschaft.
Vor allem auch zu diesen eher libertären Themen wie Homo-Ehe, Gleichberechtigung, Gleichstellung etc. etc. Also dass sich diese ganzen Themen da auch bei den Grünen wiederfinden können, halte ich wirklich für eine tolle, gelungene Evolution.
Einen sehr interessanten Aspekt zu den Piraten habe ich noch in der Rede von Georg Schramm aufgeschnappt. Er hat ja letztes Jahr den Erich-Fromm-Preis verliehen bekommen. Erich Fromm war es, glaube ich, ja. Hat dort auch nochmal ein Stück aufgeführt, was er auch schon als Kabarett im Fernsehen gezeigt hatte. Aber er hat vor allem nochmal dargestellt einen ökologischen Aspekt, nämlich auch aus der Fischerei. Und zwar, dass er durch die Überfischung der Weltmeere immer mehr die Fischbestände reduziert sind. Und das ist jetzt vor Somalia, eben dadurch, dass die Menschen dort keine Einkommen mehr hatten, dass es dort politische Probleme gab, die Menschen zur Piraterie übergegangen sind. Gesagt. Witzigerweise haben sich dadurch die Fischbestände vor Somalia augenscheinlich sehr gut erholt.
Okay.
Er hat gesagt, und so kann man eben auch aus der veränderten Perspektive den Piraten auch etwas Positives abgewinnen. Hat so diesen mit einem Augenschlag, mit einem Zwinkern sehr schön nochmal auf die Piratenpartei geschaut, dass man sagt, man muss sie vielleicht nicht aus dem Blickwinkel etablierter Parteien bewerten, sondern vor allem aus den Ansätzen, die sie eben genau nicht entlang der etablierten Methoden gestalten. Ob nun Liquid Feedback sich durchsetzen wird oder nicht, sei dahingestellt, es ist eine mögliche Methode, um mal dem Ganzen nachzugehen, ist das System eines Abgeordneten, den man entsendet, um für sich zu stimmen, noch zeitgemäß? Oder gibt es nicht heute tatsächlich die Möglichkeiten der direkten Beteiligung
über
technische Medien?
Genau, dass dieses System mit diesem Abgeordneten und ich schicke da jemanden hin, auch eben nur aus dieser technischen Beschränktheit resultiert, die wir jetzt eventuell auflösen können. Aber jetzt muss man, glaube ich, für unsere Zuhörer nochmal ganz kurz sagen, Georg Schramm, wer das ist und wie der eigentlich zu den Piraten auch steht. Vielleicht, ja, vielleicht nochmal
sehr interessant. Also Georg Schramm, eigentlich ein sehr bekannter Kabarettist, hat verschiedene Rollen, insbesondere bekannt aus Neues aus der Anstalt. Und er wurde auf verschiedenen Demonstrationen haben sich dann Bewegungen herausgebildet. Dombrowski, eine seiner Figuren, Dombrowski for President. Aufgegriffen von den Piraten dann, die tatsächliche Anfrage, die Georg Schramm sehr überrascht hat, ob er nicht Bundespräsident oder Bundespräsidentkandidat werden möchte für die Piraten.
Das wär, er hat leider abgelehnt, ja. Aber das wäre spannend gewesen.
Ja, ich denke auch. Er sieht sich selbst, der in dieser Zeigefingerrolle, dass er sagt, er hat eben dieses Talent zu unterhalten und dadurch auch eben einen Markt sich zu erschließen, um auch politische Themen mal auf einem anderen Wege zu adressieren. Ich hätte ihn aber auch für intellektuell durchaus geeignet gehalten, das Amt tatsächlich zu begleiten.
Ja.
So schließt sich von mir aus nicht aus. Er muss ja keine politische Karriere haben für das Amt des Bundespräsidenten. Von daher werden wir ihn wieder aufstellen.
Ich stelle mir nur gerade vor, wie es gewesen wäre, wenn wir ein System hätten, in dem der Bundespräsident direkt gewählt, vom Volk aus gewählt worden wäre, was da im Prinzip für eine prozentuale Verteilung dabei rausgekommen wäre. Haltungsfigur, Entertainment-Figur oder Kabarettisten-Figur damit sich in dieses politische Umfeld mitbegibt, wie viel Stimmen diese Figur bekommen hätte. Und einfach mal, wäre vielleicht auch ein Signal gewesen an die etablierte Politik, also an die etablierten Strukturen, ich will nicht sagen etablierte Politik, an die etablierten Strukturen, so, huch, vielleicht müssen wir uns mal über uns selbst nachdenken.
Ich denke, sehr interessant, man sieht es ja auch, Arnold Schwarzenegger war ja als Filmfigur sehr erfolgreich. Von daher, warum nicht?
Silvio Berlusconi, auch ein gefeierter Schlagerstar in Italien. Ja, ja, es gibt tolle YouTube, kann ich nur empfehlen. Silvio Berlusconi, kann man einfach mal gucken. Tolle Lieder so. Also, ja, doch.
Der Mann spannend. Hat also doch eine echte Profession.
Ja, wäre okay. Er noch lieber dabei geblieben.
Gehen wir zum nächsten Thema. Wir wollen natürlich immer auch sprechen über soziale Netzwerke, in denen wir uns bewegen. Heute die Meldung des Tages, app.net. Ein vergleichbarer Dienst zu Twitter ist seit heute für einen gewissen Umfang gratis. Das heißt, wir haben in diesen sozialen Medien jetzt noch einen weiteren Global Player, im Moment nur noch als über einen Invite. Ja, also man kann sich nicht einfach anmelden und dort mitmachen. Wir versuchen dann natürlich auch den ersten Ansturm ein bisschen im Zaum zu halten. Wenn ich es richtig gelesen habe, bis zu 40 Follower.
Spannend.
Der Grund zu der Entwicklung von App.net sind eigentlich die Entwicklung der letzten Jahre bei Twitter. Ja, Twitter immer noch ein sehr beliebter Dienst. Ich lese es ja noch gerne. Ich twittere auch von Zeit zu Zeit selbst. Aber es hat sich so entwickelt, dass natürlich auch wie in jedem Lebenszyklus, in jedem Service nach und nach auch das Marketing sich dort stark etabliert. Nach und nach dort auch Benutzer zu finden sind, die das Ganze ein bisschen ad absurdum führen. Und von daher möchte ich vielleicht noch auf einen Twitter-Account hinauskommen, den ich hier empfehle. Also ich empfehle zunächst natürlich app.net zu testen. Ich werde es natürlich versuchen, wenn jemand einen Invite für uns hat. Das heißt, jeder eingeladene User hat 3 Invites.
Ich auch.
Er möchte uns doch bitte jedem einen zukommen lassen. Danke. Würden wir das natürlich gerne testen, würden das natürlich auch zur Kanalisierung des Podcasts gerne mit nutzen. Hinweisen möchte ich, wer es noch nicht kennt, auf den Account Renate Bergmann. Renate Bergmann ist ein neuer Account auf Twitter, der nicht die gleichen, sag mal, festgefahrenen Formulierungen nutzt, sondern hier wird dargestellt das Leben einer 82-jährigen Frau, die es aus ihrem Alltag berichtet. Es wäre jetzt interessant zu wissen. Sie bewegt sich sehr sicher in dem Umfeld Twitter, nutzt auch Hashtags und hält dort sehr gute Interaktionen. Ist es tatsächlich eine 82-jährige Frau, die wir hier sehen, oder ist das Ganze
konfiguriert? Warum macht sie das?
Warum? Könnte natürlich durchaus Langeweile sein. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Es gibt auch so einige Themen, wo dass sie sich auf die Nachkriegszeit bezieht. Ich denke, die sie als Erwachsene dann ja auch noch nicht so erlebt haben kann. Also ich würde vermuten, es ist ein sehr gut gemachter Fake-Account. Ich würde mir wünschen, dass es vielleicht sogar der Enkel oder die Enkelin ist, die hier im Namen oder unter dem Pseudonym der Großmutter schreibt. Und das wäre natürlich unter den geplanten Interviewgästen, die wir haben, ich denke, der Coup, wenn wir Renate Bergmann noch für unseren Podcast gewinnen können.
Veröffentlicht die in ihren Tweets auch Standort? Also wissen wir, wo die herkommt eigentlich? Nee, ne?
Ich müsste nochmal nachgucken. Ich glaube ja. Okay. Die Stadt müsste bekannt sein.
Ich würde nur trotzdem ganz gerne nochmal ganz kurz auf app.net auch zurückkommen. Ich habe mir da ja auch zu diesem ganzen Thema mal Gedanken gemacht. Und app.net wird ja immer so als der Twitter-Konkurrent gehandelt. Ich sehe, das ist kein Twitter-Konkurrent. Ich finde, app.net bewegt sich eigentlich in einem ganz anderen, nicht mit Twitter vergleichbaren Segment. Und zwar, also nur ganz kurz, was ist eigentlich bei Twitter passiert? Bei Twitter die ursprünglichen Twitter-Gründer sind ja gar nicht mehr bei Twitter. Sondern Twitter wurde ja übernommen. Dieses Management-Team hat einfach nicht mehr diesen Anspruch, jetzt zu sagen, wir wollen einfach was Cooles machen. Wir haben jetzt so eine sogenannte Shoestring Enterprise, sondern wir wollen jetzt aus diesem Twitter, was jetzt ein absolut massenfähig geworden ist, ein tragfähiges Modell, ein Business machen einfach. Ne? Einfach gemäß der kapitalistischen Gesetze Cash-Cow hat etc. oder wird das hin entwickelt werden sollen. Das geht natürlich im ersten Blick nur über Werbung, über Integration mit anderen Medien wie TV zum Beispiel. Das wird ja jetzt gerade sehr, sehr, sehr stark verfolgt, dieses Ziel.
Und vor allem hat man es gemerkt, es gibt also erste Einschränkungen in der Nutzung. Das heißt,
zwei kleine Girls-Gern.
Danke sehr. Es gibt Beschränkungen in der API, das heißt in der Schnittstelle, dass nicht mehr so viele Zugriffe möglich sind, wie wir das früher hatten, sondern da gibt es also erste Limitationen und auch Apps, die früher frei für den Dienst entwickelt werden konnten, sind jetzt in der Anzahl von Usern, die sie aufnehmen dürfen, limitiert.
Das Ganze geht ja noch weiter. Also man erkennt hier schon ganz klar eine Strategie. Und zwar, wenn ich sage, ich möchte ein Business machen, dann muss ich ja schauen, dass ich mein Produkt unter Kontrolle habe. Das kann ich nur, indem ich dieses Produkt in einem geschlossenen Ökosystem irgendwie versuche hinzubekommen. Und das ist das, was gerade passiert. Das heißt, Twitter hat eine sehr, sehr stark reglementierte API-Dokumentation. Also API ist ja im Prinzip die Möglichkeit für Dritte an die Twitter-Daten zu kommen. Und vor allem auch als zweite große Strategieumsetzung ist, Twitter gibt auch für Dritte sogenannte UI-Guidelines raus. Also wie haben Dritthersteller Tweets anzuzeigen, nach welchen Vorgaben, nach welchen optischen Vorgaben. Das heißt also, dann kann ich wirklich beeinflussen, wie kann ich Werbung explizit auch auf Dritten darstellen. Weil nur so kann ich Kunden, Medien, Agenturen etc. Sinnvoll auch ein Business anbieten und sagen, ja, ich weiß, wir haben Dritthersteller-Apps, aber ihr könnt da auf unsere UI-Guidelines basieren, könnt ihr da... Okay, jetzt das Thema app.net verfolgt aber eigentlich einen ganz anderen Ansatz wie Twitter. Oder wie Twitter auch im ursprünglichen Ansatz es mal gemacht hat. App.net ist eigentlich eher eine Plattform für Entwickler, die ihr eigenes soziales Netzwerk bauen. Und das soziale Netzwerk kann so aussehen wie Twitter. Das heißt, ich habe so dieses Follower-Prinzip, dieses Ad-Reply-Prinzip, dieses Direct-Messages-Prinzip. Das ist so mit diesem Stream, mit einer Timeline, sehr darauf fokussiert. Ich kann mir aber auch ein Facebook bauen, ich kann mir ein MySpace bauen. Das ist alles das, was diese Plattform an Möglichkeiten bietet. Insofern
also auch die Möglichkeit, eben Videos, Bilder einzubinden und auch die Möglichkeit, das Ganze als Bezahlsystem vorab abzubilden. Deswegen, das ist der wichtige Unterschied.
Na, das ist jetzt nicht das, was ich sagen wollte, sondern einfach, dass der Ansatz, dass die Zielrichtung eine ganz andere ist. Das ist jetzt für viele sehr interessant, muss ich sagen. Ich selber habe es dadurch...
Danke sehr.
Schön.
Sehr gerne.
Das Nachschub.
Okay.
Das Ganze ist für mich nicht also ich mag Twitter auch und das Ganze, also ich selber bin jetzt kein Entwickler, das heißt, ich möchte mein eigenes soziales Netzwerk da aufbauen, sodass ich nicht sagte, ich möchte jetzt hier irgendwie $39 im Jahr, glaube ich, ausgeben, um mein eigenes soziales Netzwerk zu bauen. War es mir einfach nicht, also da seh ich den Anwendungsfall für mich persönlich.
Für den Entwickler $100 im Jahr und für den User kann sich entscheiden, ob er 5 Euro pro Monat Abo abschließt, so in dem Rahmen bewegt sich das, oder auch einen Jahresbeitrag.
Also ich sehe ab.net eigentlich eher so für Firmen, Vereine, für Gruppierungen, vielleicht sogar NGOs oder so, die sagen, ich möchte mein soziales Netzwerk möchte ich so gestalten, wie ich es möchte. Ich möchte nicht an Facebook gebunden sein. Ich möchte nicht an Twitter gebunden sein, weil Facebook kann morgen weg sein. Twitter kann morgen weg sein. Wenn ich auf up.net bin, kann ich selber beeinflussen. Ich möchte morgen Privacy haben oder nicht Privacy haben. Ich glaube, das ist, glaube ich, nochmal ein sehr, sehr interessanter Ansatz, wie sich das in diesen Bereichen entwickeln wird.
Also zusammenfassend, also die Ebene unter den bekannten sozialen Plattformen in Grundstrukturen schon mal abgebildet, auf denen man selbst aufbauen kann und sich seine geschlossenen Ökosysteme im Internetformat umsetzen kann. Okay, was haben wir noch für Themen?
Wir haben einmal das Thema einen Podcast.
Konkurrenz.
Wir haben Konkurrenz bekommen. Kollegen, Sportsfreunde.
Die Sportsfreunde aus Dresden. Es gibt einen weiteren neuen Podcast. Unter dem Namen kein Podcast. Ich denke, insbesondere Erik mit K ist mir als Twitter-Account schon ein Begriff.
Ja, okay.
Ich habe die erste Folge gehört, es ging um Kaffee. Das heißt, die Diskussion, die ja in vielen Podcasts auch schon benannt wurde, was ist die beste Methode, Kaffee herzustellen?
Also ich fand das Format eigentlich ganz interessant, den Formatansatz. Und zwar bereitet sich einer sehr intensiv auf das Thema vor und der andere, also die führen dann eine Art Dialog, während der eine so dann immer erfragt und der andere dann immer mit diesem recherchierten Wissen dann immer so Input, ein Wissen geben kann, eine Antwort geben kann. Dieser Format anders, das finde ich eigentlich, ist eine ganz interessante Sache. Sie haben das meiner Meinung nach von der Methode her sehr gut gemacht. Gleich noch ein bisschen Kritik hinterher. Macht es nicht über Skype, Leute. Trefft euch.
Ja, unbedingt. Also Skype hört sich immer echolastig an. Es hat immer einen merkwürdigen Hall-Effekt, den auch Auphonic dann nicht mehr rausbekommt. Ich denke, ganz klar. Das ist vom Konzept her ähnlich, wie das der Herr Kindermann mit dem Professor Dück macht, dass man einfach Fragen sammelt und die dann in der Runde dort aufnimmt.
Wenn wir jetzt gerade bei der Kategorie Podcast-Empfehlung sind, wollen wir noch einen weiteren Podcast?
Soziopod.
Ja.
Lang empfohlen, auch nicht ganz neu.
Aber neu entdeckt. Also neu, wir haben ihn neu entdeckt.
Hochinteressant. Sehr gut gemacht, gut produziert. Und ich denke, hier haben sich die richtigen Gesprächspartner auch gefunden.
Genau, also Soziopod ist auch wieder so eine Art Interviewformat. Es sind zwei nette Herren, sehr, sehr so sympathische Herren. Einmal ein promovierter Pädagoge, ich glaube aus Köln, glaube ich, und ein Mediendesigner, die im Prinzip gesellschaftliche und philosophische Fragen im Kontext des Internets und der Digitalisierung sehen und betrachten. Es gibt, glaube ich, derzeit 26 oder 27 Folgen. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe aber die Folgen, die ich gehört habe, die haben mich wirklich vom Hocker gehauen. Das war sehr, sehr, sehr süchtig.
Inspirierend. Ja. Es ist inspirierend. Es ist sehr gut aufbereitet. Ich denke, die Namen sind mir jetzt nicht bekannt. Ist tatsächlich auch Dozent an der Hochschule.
Ja, ja, ist ein promovierter Pädagoge.
Entsprechend didaktisch ist natürlich auch der ganze Podcast
gut vorbereitet,
gut gesprochen, inhaltlich einfach nur gewinnbringend. Also wirklich erweiternd, horizonterweiternd. Sehr interessant. Eine absolute Empfehlung. Den Link werden wir natürlich hier auch
mit. Ja, ich hab noch eine kleine Empfehlung als Podcast, also jetzt nicht im Sinne eines neuen Podcasts, sondern einer Folge. Zwar habe ich vor ein paar Tagen gehört, ich höre den Podcast sehr sporadisch Staatsbürgerkunde. Also ein Podcast, in dem ein junger Mann seine Eltern oder andere Gesprächspartner über das Leben in der DDR interviewt, vorwiegend seine Eltern. Und jetzt gibt es eine Zweiteiler, nämlich über das Thema Ausreise in der DDR. Ich kann Ihnen, also man muss nicht den ganzen Podcast hören oder die ganzen Folgen hören, aber diese zwei Folgen möchte ich doch für diejenigen mal ans Herz legen, die mal wissen möchten, wie repressiv der Staat DDR gegenüber seinen eigenen Bürger vorgegangen ist und vor allem auch, wie schizophren er gegenüber seinen eigenen Bürger vorgegangen ist in Bezug auf das Thema Ausreise, Leben in der DDR. Also es reicht, wenn man sich die zwei Folgen anhört. Super interessant. Also ich habe da wirklich teilweise gedacht, das ist doch keine 20 Jahre her und sowas ist da möglich gewesen.
Ja. Also generell der ganze Podcast für denjenigen, der nicht in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, tatsächlich interessant. Man muss sehr differenziert reinhören, weil es nicht unbedingt nur die Unterschiede zwischen Ost und West aufgreift, sondern tatsächlich eben auch 40 Jahre in die Vergangenheit blickt. Natürlich gab es dort in der DDR keine Computer, die gab es aber auch im damaligen Westen nicht. Von daher verschwimmt da natürlich aus der subjektiven Sicht einiges. Aber es spiegelt sehr gut die Realität wieder. Daher eine absolute Hörempfehlung auch an der Stelle. Gut. Okay, haben wir noch ein letztes Thema?
Ja, eins haben wir noch auf unserer Liste.
Ich habe ein neues Wort gelernt.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ich habe ja seit 2 Jahren jetzt schon keinen Fernsehen mehr, einfach weil ich suchtgeneigt bin. Und hätte ich einen, würde ich auch mir all diese komischen Serien angucken. All diese Themenbeiträge. Ich war noch nie großer RTL-Fan, aber ich denke, es gibt mit dem Zapping genügend Möglichkeiten, sich jeden Abend 3 Stunden seiner Freizeit zu stehlen, ohne dort wirklich einen Gewinn drin zu sehen. Jetzt habe ich endlich das Wort gelernt, was mir diese angeblichen Dokumentationen näher bringt. Der Begriff heißt Scripted Reality. Und ich denke, das ist eigentlich ein Begriff, der sich nicht nur auf Serien wie Barbara Salisch, Deutschland sucht den Superstar bezieht, ja, wo man so tut, als würde hier Realität stattfinden, als würde hier ein Casting für zukünftige Stars stattfinden. Und sind wir mal ehrlich, von den Stars und Sternchen, die dort gecastet worden hatten, haben es die wenigsten wirklich musikalisch zu was gebracht. Auch diese ganzen Serien, die dort über den Tag ausgestrahlt werden, sind ja an dieser Stelle nicht real. Sondern darüber hinausgehend noch, was passiert eigentlich mit diesen ganzen in den Medien vermarkteten Sportevents? Also das auch bis hin dazu, dass man früher als Fernsehen die Realität wiedergegeben hat, heute darüber hinaus die Realität so beeinflusst, dass es nach Möglichkeit viel Einschaltquote bringt. Hier werden also VOG-WMs veranstaltet. Also hier wird eine Sportart kreiert, die es gar nicht gibt. Aber ich denke auch, dass sich mögliche Regeländerungen in Sportarten ergeben können, einfach nur um das Event.
Ja.
Um das Event, ja. Um dieses Sportevent herum besser vermarkten zu können. Das ist, denke ich, sehr kritisch, dass man die Realität verfälscht.
Was ich vermisse, ist im Fernsehen. Das Fernsehen war ja damals das Massenverbreitungsmedium. Man hat gesagt, hey cool, jetzt habe ich ja die Chance, Wissen für jeden zugänglich zu machen, also nahezu für jeden zugänglich zu machen, in einer gleichen Art und Weise. Daraus sind zum Beispiel solche Sachen, von denen ich nach wie vor großer Fan bin, wie Telekolleg entstanden. Tolle Sachen sind da gewesen. Sowas vermisse ich gänzlich. Also ich kenne auch keines der öffentlichen rechtlichen Programme, was diesen Bildungsauftrag oder die Möglichkeit, dieses etablierte Medium nutzt, um zu sagen, jetzt werden wir wirklich Wissen, Informationen darüber verbreiten. Und das ist ja eigentlich mal der ursprüngliche Gedanke auch gewesen. Schade, finde ich nicht gut. Ich verbinde aber auch mit diesem Begriff Scripted Reality auch solche Sendungen wie Frauentausch oder was es da auch. Das ist ja tatsächlich so eine Mischung aus diese diese Person und dieses Umfeld, die sind ja tatsächlich real, nur diese konstruierten Geschichten, das ist natürlich jetzt Script, dieser Scripted-Anteil. Mhm. Dieser, es gab mal, es gibt ja diese Sendung, die ist leider eingestellt worden auf ZDF Neo, Roche und Böhmermann kennen bestimmt einige dieser Zuhörer.
Ich kenne das.
Ganz tolle Empfehlung gleich an dieser Stelle, YouTube alle Folgen und auch in der ZDF Media. Tolle Interview-Gastreihe da gehabt und die hatten unter anderem die Brit zu Gast. Die Brit hatte auch so eine Talkshow-Sendung bei Sat.1 und der Böhmermann hat da ganz platt gefragt, ob sie sich da nicht selbst schlecht fühlt, die Leute, die ja schon eher so intelligenzgemindert sind oder so. Ja, ne, doch, ich glaube, so hat er es gesagt. Ich gebe das jetzt mal so wieder. Er hat es so gesagt, dass das Leute, die eher so jetzt nicht so in den oberen Bildungsschichten, sag ich mal so, zu finden sind, die auch noch so an den Pranger zu stellen. Das hat er einfach mal Brit so die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, weil die Brit ist ja, das muss man sagen, die ist ja studierte Soziologin und sollte sich eigentlich genau mit dieser Fragestellung sich sehr intensiv auseinandergesetzt haben oder in der Lage sein, das zu können. Und die war sehr, sehr ausweichend und meinte, nee, die sind schon in der Lage. Zu bewerten und sagen, wenn ich mich jetzt genau zu diesem Thema ins Fernsehen stelle und mich da so peinliche Situationen da durchführe, das könnten die wohl angeblich doch selbst verantworten und die würden ja keinen Druck auf die Leute ausüben und das ist alles selbst entschieden, was sie da machen. Ich habe da wirklich meine Zweifel daran, ob das so wirklich erfolgt, wie das die Brit dargestellt hat. Googelt einfach mal Roche Böhmermann Brit bei YouTube, da kommt diese Folge. Die ist auch wegen den anderen Gästen total interessant. Also ich habe da so meine Zweifel an dem
Thema. Die werden wir auf jeden Fall mit posten, denke ich, an der Stelle. Die suchen wir im Nachgang noch raus. Mhm. Würden die über unsere neue Coffee Clash Facebook-Seite in jedem Fall mit verteilen. Und es gibt natürlich auch einen Blog.
Aber halt, Moment. In der Roche und Böhmermann Serie ist in dieser Interviewreihe ist auch ein Weltbild zusammengestürzt. Ranga Yogeshwar. Er raucht.
So, das nehme ich mal mit.
Ja, danke sehr.
Sieht das aus, Sie trinken her.
Ja. Ranga Yogeshwar. Der raucht. Das war für mich immer so der Inbegriff eines modernen Menschen.
Ich kenne so Ranga Yogeshwar nur aus der Zimmerfrei-Folge.
Nee, du verwechselst das mit Cherno Yobatai. Ja. Ranga Yogeshwar ist dieser Quarks und Co. und ist in diesem 8 vor 8 im ARD. Immer so, das ist ja auch dieser Physikmensch, der dann immer so dieser Wissenschaftsentertainer, so dieser Harald Lesch für Billy. Das ist natürlich auch ein Inder, aber der macht zum Beispiel zur Zeit das ZDF Morgenmagazin. Und also das ist eine ganz andere Sprache. Aber der
Ranga Yogeshwar. In jedem Fall die Zimmerfrei-Folge auch noch mit verlinkt.
Die gibt es nicht, die du meinst. Die ist ja sehr, sehr, aber egal. Kommen wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal zu. Ranga Yogeshwar ist ja so ein Physiker und der erklärt immer so komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge, so für den Alltagsbürger, so ein bisschen wie Harald Lesch, sage ich jetzt mal. Ja, aber nicht mit dem Fokus Astronomie, sondern so Alltägliches. Und für mich war das immer so ein Mensch, der so total aufgeklärt ist, so wissenschaftlich, so logisch ist. Ja, so ein logischer, also der Vulkanier quasi. Sitzt er da drin und freut sich, ach toll, in diesem Studio darf man rauchen, hat er gesagt. Und raucht einen und trinkt einen Whisky.
Dann war mit Sicherheit auch Helmut Schmidt zu Gast.
Nee, war er nicht. Aber das ist so für mich so dieses Logische verkörpert, ne? Dieses... Natürlich ist es so, als Wissenschaftsperson, da raucht man nicht, weil Rauchen ist ja nachgewiesenermaßen total schädlich. Da sitzt der so da und sagt, ach toll, hier darf man rauchen und rauchen. Dann sehe ich den auch noch. Jetzt sehe ich den mit ganz anderen Augen. Das wollte ich nur noch mal so sagen.
Ja, von daher denke ich, haben wir noch ein paar Fernsehempfehlungen. Der Begriff Scripted Reality, der mir das, was man schon immer wusste, das, was man schon immer vermutet hat, auch nochmal insbesondere verkörpert. Demnächst wieder hören mit dem Interviewgast, der extra nach Dresden gezogen ist für uns, um auch in der Nähe zu sein, der auch schon angekündigt hat, unseren alten Podcast-Namen für seinen neuen Blog zu verwenden. Ein junger Mensch, der musikalisch sehr aktiv ist, ich denke, da auch einiges zu erzählen hat. Es wird also eine sehr musikgeprägte Folge werden. Wir werden versuchen, ein bisschen rauszuarbeiten, was Menschen zur Musik bringt, was die Leidenschaft daran ist und wie man vor allem heutzutage in dem Umfeld mit den ganzen neuen Medien Musik im Internet vermarkten kann.
Ja, und auch sonst wie immer einfach die Bitte, gebt uns Feedback, hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Ja, über die bekannten Kanäle. Für Coffee Clash wird es natürlich auch entsprechend die Seite geben. Die sind auch bald bei iTunes dann vertreten. Was wir vielleicht noch wissen möchten.
Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Oh ja, nein, nein.